Die Kulturpessimisten präsentieren Klassiker der Filmgeschichte. Diesmal Casablanca.
Oh Gott, ist das wieder super. Ich finde das so geil, was der Herr von Speck immer da so für uns zusammen kaspert und aufnimmt. Und
Ja, es ist schön, steckt da sehr viel Kreativität rein. Genau, wir haben uns, beziehungsweise müssen wir gleich mal hier an die Wand stellen, Erik und ich haben uns Casablanca angeschaut. Der Stefan hat alles Menschenmögliche getan, um das auch zu tun, aber dann hat die Technik nicht mitgespielt und dann kam diese blöde und sehr unnötige Arbeit dazwischen.
Ja, aber das ist, wie es Leben ist. Das es Leben könnte so schön sein
Geld ohne Arbeit. Und da hat Casablanca halt verloren. Und ja, er setzt diese Runde ja ein wenig aus, aber natürlich kann er trotzdem in unserer Diskussion mitmischen, denn er ist ja nicht ganz von dieser Welt und wird sich schon denken können, worum es in Casablanca geht.
Ja, natürlich.
Diese Quest konnte er also nicht erfüllen.
Nee, die habe ich auch. Ich habe es rausgeschoben, weil, also ich habe es wirklich probiert, mir das anzugucken und habe mir das noch bei iTunes geklickt für 3,99 und habe versucht, das anzuschauen und mein iPad meinte halt die ganze Zeit so Preparing Download. Dankeschön, iTunes. Jetzt habe ich natürlich schon 4 Euro für den Scheiß ausgegeben, das heißt, ich werde ihn mir wahrscheinlich dann irgendwie spätestens heute Abend dann noch angucken.
Ja, werden wir dann sehen. Also wir haben uns Casablanca angeschaut. Das ist ein Film aus dem Jahre 1942, also schon etwas älter. Und wie wir natürlich alle wissen, 1942 war gerade der Weltkrieg mitten im Passieren. Und Casablanca ist ein Film, der sehr stark auf den Zweiten Weltkrieg Bezug nimmt. Bevor ich was zum Inhalt des Films sage, werde ich so ein bisschen auf den Hintergrund eingehen, denn der ist nicht ganz unwichtig und auch nicht ganz unkompliziert. Also es geht um die Stadt Casablanca, das ist eine Stadt in Marokko und zu der Zeitpunkt war Marokko noch französische Kolonie. Und Casablanca war im Zweiten Weltkrieg nicht besetzt von den Deutschen, aber unter dem Vichy-Regime, das ist so eine Art Marionettenregierung, die die Deutschen eingesetzt haben, beziehungsweise dieses Regime hat mit den Deutschen kollaboriert. Und und Casablanca entwickelte sich dann zu so einer Art Fluchtpunkt, denn alle Leute, die aus dem besetzten Nazi-Deutschland fliehen wollten, mussten über Frankreich nach Marseille und dann nach Casablanca, von wo sie aus nach Lissabon fliegen konnten. Und dort gab es sozusagen die einzig noch bestehende Verbindung nach Amerika. Und so entwickelte sich Casablanca zu einem Umschlagsort an Flüchtlingen und gestrandeten Leuten. Denn wie wir in diesem Film gesehen haben, ist es nicht ganz so einfach, an Ausreisevisa aus Casablanca zu kommen. Und man muss entweder die Leute bestechen oder ja Glück haben, dass man an ein Ausreisevisa kam. Und in diesem Film geht es jetzt darum, dass Rick, das ist ein Amerikaner, der in Casablanca ein Saloon besitzt, wie er es nennt. Die heißt Rick's American Cafe. Und ja, der ist so eine Art Gestrandeter. Er kann nicht zurück nach Amerika aus Gründen, die wir nicht wissen. Aber kann jetzt auch nicht irgendwo anders hin, weil halt die Deutschen in ganz Europa wüten. Und er betreibt da so eine Art Saloon und versucht sich auch so aus allem rauszuhalten, ist ziemlich zynisch und emotionslos und versucht halt einfach nicht von den französischen Autoritäten verhaftet zu werden oder dass ein Café geschlossen wird. Aber dort tummeln sich auch viele andere Leute und einer dieser Leute ist Ugarte und Ugarte hat es geschafft, an Ausreisevisa zu kommen, in 2 Stück. Und das ist nicht so ganz klar, wo er sie her hat, aber wir wissen aus einer Verlautbarung, dass kurz davor 2 deutsche Offiziere mit eben solchen Visas umgebracht wurden. Und jetzt ist sozusagen durch diesen Film das MacGuffin, diese 2 Visas, an die versuchten verschiedene Leute zu kommen. Ugarte wird dann verhaftet und hingerichtet, aber kurz davor gab er Rick, dem Besitzer dieses Saloons, diese 2 Visa, der sie versteckt hat. Und jetzt ist halt Rick im Besitz dieser 2 Visas und er weiß nicht so ganz genau, was er damit machen soll, weil er hat selber kein Interesse daran und ja, versucht aber sich auch aus diesen Geschäften rauszuhalten.
Ganz kurz, ja. Hat derjenige, der ihm die Visas gegeben hat, nicht ihm sogar einen Auftrag gegeben, ja, behalt die und gib die dem und dem?
Nein.
Ich dachte,
er sollte sie nur für sich verwahren. Ugarte wollte sie an diesem Abend verkaufen, damit er selber ausreisen konnte, aber Er wurde davor verhaftet und Rick, der sie nur zur Verwahrung hatte, weil er sie nicht den ganzen Abend, also Ugarte wollte sie nicht den ganzen Abend bei sich tragen und hat deshalb sie Rick gegeben, der sie dann im Salon verstecken sollte, falls er durchsucht würde, diese Visas nicht gefunden würden. Genau, und es gibt dann noch so andere Handlungsträger in dieser Stadt, nämlich einmal den Polizeischef Renault, der ein korrupter Beamter ist. Der lässt sich mit Geld oder auch Sex für solche Visas bestechen und versucht halt den größtmöglichen Vorteil aus diesen Problemen der Flüchtlinge zu schlagen. Der weiß halt, dass Rick eigentlich Amerikaner ist und eigentlich so ein bisschen eigentlich der Feind. Aber beide sind halt so Lebenskünstler und versuchen sich halt durchzuschlagen. Und von dem her lässt der Rick größtenteils in Ruhe.
Und ich da jetzt kurz reingrätschen, das ist ja eine Szene, die dann doch ziemlich häufig von Fefe doch mal zitiert wird. Ne? Oder es gibt dann eine Szene, die von Fefe doch relativ häufig zitiert wird. Wo dieser Polizeichef beim Zocken in irgendeiner Kneipe sitzt und dann so, ja, von wegen hier, wir haben gehört, es gibt Glücksspiel. Er holt sich so quasi noch seinen Gewinn ab und meint so, Glücksspiel, was hier, ich bin entsetzt, ich,
Ja, da komme ich dann noch drauf. Und da diese Deutschen jetzt umgebracht wurden, kommt eine Gruppe von deutschen Nazis unter der Führung von General Strasser, die jetzt diesen Mord aufklären sollen. Und ja, dann werden halt viele Leute verhaftet. Daher kommt auch dieser Spruch, round up the usual suspects, also verhaftet die üblichen Verdächtigen. Also es geht halt immer darum, eine Quote zu erfüllen. Und man weiß halt immer schon, wie man halt kurz eincashen kann, damit man was vorzuweisen hat. Jetzt kommen sozusagen die Leute ins Spiel, die so ein bisschen Probleme in diese Stadt bringen. Denn es gibt einen tschechoslowakischen Zeitungsverleger, der sich nicht gerade beliebt bei den Deutschen gemacht hat, denn er hat sehr viel Gegenpropaganda gedruckt, war dann auch im Untergrund, ist dann nach Paris geflohen, war dort im Untergrund, also war es sehr aktiv in der Widerstandsbewegung gewesen und musste jetzt aus Paris fliehen mit seiner Freundin Ilza, eine Norwegerin, und beide landen jetzt in Casablanca und wollen so schnell wie möglich nach Lissabon weiter, um nach Amerika fliehen zu können. Und Renault sagt dann halt zu Rick, du darfst Laszlo und Ilza nicht weitergehen lassen, denn das ist ein gesuchter Verbrecher, also ein gesuchter Deutscher, also wird sehr stark von den Deutschen gesucht und wenn der durch das Netz geht, dann bekommt Renault halt richtigen Ärger. Und Rick stimmt halt erst auch dazu ein und sagt, nee, ich gebe denen diese Visa nicht, ich helfe dir nicht, aber ich wette, dass er rauskommt. Also sie schließen dann so eine Wette ab, dass er 10.000 Francs wettet, dass dass Laszlo doch es aus Casablanca rausschafft, auch ohne seine Hilfe. Und dann trifft er auf Ilza und anscheinend haben Rick und Ilza eine Vorgeschichte, denn als Rick noch in Paris war, also es war vor dem Einmarsch der Deutschen in Paris, waren sie zusammen und er musste dann, wollte dann mit ihr aus Paris fliehen, aber sie hat ihn dann am Bahnhof kam da nicht zum Bahnhof, weil sie sagt, nein, du musst allein weitergehen und ich kann dich nicht belasten. Und dann floh er halt alleine nur mit seinem Freund, Kumpel Sam, einem Schwarzen, das ist ja nicht ganz unwichtig in Nazi-Deutschland, dass da Schwarze auch nicht so einen einfachen Stand haben, flohen sie dann aus Paris nach Casablanca und Sam ist jetzt der Pianist in diesem Saloon. Und ja, jetzt entspinnt sich halt so ein Liebesdreieck, denn Ilza ist eigentlich die Ehefrau von Laszlo. Und Rick versucht dann erst, Ilza davon überzeugen, dass sie Laszlo austricksen und dass Rick und Ilza fliehen und sie Laszlo den Behörden ausliefern. Und dann entscheidet sie sich doch anders und der Film endet damit, dass er Laszlo und Ilza zur Flucht verhilft. General Strasser erschießt und Renault, also der Polizeichef, erkennt dann, dass es falsch ist mit den Deutschen zusammenarbeiten und verhilft dann Rick zur Flucht aus Casablanca zu irgendeiner freien Garnison, also einer Art Widerstandskämpfer der Franzosen, die sich nicht dem Vichy-Regime eingeschlossen haben. Und der Film endet dann mit dem berühmten Satz von Rick, Renault, ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Und ja, es ist ein Happy End. Rick und Renault sind jetzt Freunde geworden und Laszlo und Ilza sind aus Paris geflohen.
Mhm.
Jetzt ist die Frage an Erik. Wie hat denn dir der Film so erstmal allgemein gefallen?
Ja, mir hat der Film sehr gut gefallen. Also, das war, ja, ist sehr gut gemacht. Tolle Story, finde ich. Sogar das mit dem, was ich ja eigentlich nicht so sehr mag, finde ich, war gut geschrieben in dem Film. Die Sache mit dem, gerade die Verstrickung mit dem, wie heißt der Bartender noch?
Der Bartender, ich glaube,
Garçon. Also der hier mit der Elsa mal zusammen war.
Ilsa heißt sie.
Ilsa, genau. Wie hieß er noch? Frick?
Rick?
Rick, ja, genau, diese Verstrickung zwischen den beiden fand ich so schön, weil das irgendwie die ganze Zeit so eine Schwermut hatte und dann erinnern sie sich jeweils immer wieder an die Zeit, wie es damals mal war, und dann will der eine zurück und der andere sagt, nein, es gibt kein Zurück mehr, und dann da steckt schon sehr viel Schwermut dahinter, aber trotzdem ist es irgendwie viel besser geschrieben, als so Dreiecksbeziehungen heute gewöhnlicherweise geschrieben werden. Das hat mir sehr gut gefallen.
Naja, es war halt schon sehr, sehr schnulzig, wenn dann Rick halt so sagt, ja, schau mir in die Augen, ich schau dir in die Augen, Kleines. Und sie haben dann diese Szene in seiner Wohnung, wo sie sich unterhalten. Und diese dramatische Szene, wo dann Ilsa Rick mit der Waffe bedroht, weil sie unbedingt diese Wiese haben will. Und er dann sagt, dass er sie doch noch liebe. Und es ist immer so ein Hin und Her zwischen Rick und Laszlo, wer jetzt hier wen liebt. Also ob Ilsa jetzt wirklich Laszlo liebt oder er Rick. Und am Ende stellt sie sich dann so dar, dass Rick zu Ilsa sagt, ja, eigentlich war ja die Liebe schon in Paris zu Ende, da du mich ja für Laszlo verlassen hast, weil sie kam dann nicht zum Bahnhof, weil sie erfahren hat, dass Laszlo in den Außenbezirken von Paris irgendwo krank da niederliegt und sie zurückgekehrt ist. Aber dann meint halt Renaud, als Laszlo und Ilsa abgeflogen ist, ja, du hast halt gelogen, ihr liebt ja euch immer noch, und er meint, ja, aber das ist jetzt besser, dass die beiden zusammen sind, weil ich bin ja so der einsame Wolf und ich bin nicht irgendwie beziehungsfähig, also so etwa stellt sich ja das dann heraus.
Weil wir da gerade ja schon so doch diese sehr paar ikonischen Zitate aus dem Film haben, habt ihr den eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch geschaut?
Ich habe mal auf Englisch geschaut, aber ich habe mich über diese Zitate informiert. Also dieses Played Again, Sam, stammt ja nicht aus dem Film, das ist ja aus der deutschen Übersetzung ins Englische wieder zurückübersetzt worden. Im Englischen sagt er, ich glaube, ich weiß nicht mehr ganz genau, ein Wortlaut so von wegen, spiel dieses alte Lied doch noch nochmal, also es gibt irgendwie ein Lied, As Time Goes By, dass Ilsa erst spielt und dann verbietet es halt Rick, weil er so schlechte Erinnerungen mit diesem Lied verbindet. Aber als sie dann alleine sind, sagt er halt einfach, ja, spiel dieses Lied doch nochmal, und daraus kommt halt dieser Satz, play it again, Sam. Mhm.
Ja, das war dann auch die Szene, wo mir das Drama ein bisschen overloadig dann wurde. Da war es mir aber wirklich bloß in der einen Szene wirklich zu viel, wo sie dann reinkommt und ihr habt euch doch mal geliebt, man die ganze Zeit denkt, und dann tun sie sich die ganze Zeit eigentlich bloß weh, und sie stürmt raus und er sitzt da verzweifelt mit seinem Schnapsglas, und
ja,
das war alles ein bisschen dick aufgetragen.
Ja, wobei
normalerweise würde ich auch sagen, sowas hat man ja tausendmal schon gesehen, aber das ist ja einer der ersten Filme überhaupt.
Wobei man ja sagen muss, dass es so dick jetzt nicht aufgetragen war, weil ja wohl laut Zeugenaussagen Humphrey Bogart ja wirklich die meiste Zeit nicht wirklich klar im Schädel gewesen ist, als er am Set gewesen ist. Also ja, war wohl immer ziemlich gut betrunken.
Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Es waren ja die 40er Jahre und da war das noch ganz okay. Und er wirkt halt auch immer so ein bisschen, er ist immer so ein bisschen sehr melancholisch und sehr, ja, so. Also es ist kein Spring ins Feld, es ist mehr so ein sehr ruhiger, melancholischer Charakter, der auch immer mit so ganz tief und ganz langsam redet.
Nee, der war einfach nur betrunken.
Ja.
Und andere Funfact ist da halt noch, dass in den Szenen mit eben Ingrid Bergman,
Ilsa?
Genau, Ilsa, da wohl doch öfter oder des Öfteren mal eine Obstkiste da zum Einsatz, oder eigentlich immer eine Obstkiste zum Einsatz gekommen ist, weil ja, Humphrey Bogart ist jetzt nicht so der Größte gewesen.
Schon wie bei Tom Cruise.
Ja, so ein bisschen. Und die Ingrid Bergman halt so eine gärtenschlanke, große, großgewachsene Frau. Und damit es dann eben funktioniert hat mit hier, ich guck dir in die Augen, ich schau dir in die Augen, kleines, da musste der erstmal quasi, ja, levitiert werden oder hochgehoben werden, damit das überhaupt funktioniert.
Ja, im Original sagt der übrigens,
give me a good looking.
Nee, he is looking at you, baby. Also er spricht dann von sich in der dritten Person, ist etwas komisch, aber anscheinend war das damals so ein Spruch, den man bringen konnte. Mhm. Was ich eine sehr beeindruckende Szene fand, war, als das erste Mal Ricks Café gezeigt wurde und man so eine kleine Collage gesehen hat in diesem Café, welche Leute sich da tummeln, und da hat man richtig dieses Gefühl bekommen, dass hier sehr viele verschiedene Leute aufeinandertreffen, die alle ein anderes Reiseziel haben oder hier auch einfach nur gestrandet sind und jetzt sich irgendwie durchschlagen. Und dann gibt es halt Ugarte, der so ein bisschen der sehr, ja, verschlagene Charakter ist, der halt Leuten diese Visas verkauft. Dann gibt es noch eine Figur, die immer das, es gibt sehr viele so, ja, fast schon Seitensketche, dass wir sehen ein älteres Ehepaar im Café, und die werden von seinem Mann bequatscht. Er sagt, ist hier ganz gefährlich, es sind so viele Diebe, und dann geht der Mann und der ältere Herr will bezahlen und merkt dann, dass seine Brieftasche weg ist. Diese Figur taucht auch immer wieder auf, und einmal taucht sie halt auf und er stößt halt mit dem Kellner des Cafés zusammen und er kennt ihn schon und checkt sofort panisch alle seine Taschen und schaut, ob seine Geldbörse noch da ist, weil natürlich er weiß, dass dieser ständig allen Leuten die Geldbörsen klauen. Und es gibt ja noch einen sehr lustigen Sketch, der halt total unerwartet kam. Da sitzen halt ein älteres deutsches Ehepaar diesmal am Tisch und unterhalten sich mit dem Kellner, der anscheinend auch Deutscher ist. Und sie feiern, dass sie es geschafft haben, ein Visa zu bekommen, und sie fliegen morgen nach Lissabon und haben sich entschieden, dass sie nur noch Englisch reden werden, damit sie in Amerika besser zurechtkommen und sich jetzt schon mal dran gewöhnen, kein Deutsch mehr zu reden. Und dann fragt halt der Mann, der will halt dem Kellner demonstrieren, dass sie total gut Englisch können, fragt halt seine Frau, what watch? Und sie schaut auf ihre Uhr und sagt, 10 watch. Und er sagt dann, such much. Und der Kellner sagt dann nichts und sagt, ja, ihr werdet wunderbar in Amerika zurechtkommen, und geht dann. Das war eine so unerwartete Sketch-Einlage. Das macht diesen Film so ausgewogen, dass es nicht nur dieses Liebesdrama ist oder diese Thriller mit dem Deutschen und diese Bedrohung, sondern dass man auch immer so einen kleinen Witz oder einen kleinen Gag einbaut.
Ja, das finde ich auch so lustig und krass an dem Film, wie viele Memes und Sachen, die in heutiger Zeit noch so kursieren, und wie viele ikonische Bilder sich tatsächlich direkt daraus beziehen. Zum Beispiel diesen What Watch Witz macht ja zum Beispiel Tim auch ständig.
Ja, oder was ich sehr lustig finde, wo Rick das erste Mal auf General Strasser trifft und er fragt, was sind Sie denn für eine Nationalität? Und er so, ich bin Trinker. Und das habe ich auch schon auf Aufklärung gesehen. Meine Nationalität ist Trinker. Das finde ich auch ein sehr schöner Satz.
Was man vielleicht noch dazu sagen muss, ist, dass dann auch viele von den Schauspielern und Statisten in dem Film das teilweise oder nur zum Teil gespielt haben, weil sie eben doch ziemlich ein großer und guter Teil vom Cast eben aus wirklich Geflüchteten aus Nazi-Deutschland zusammensetzte.
Ja, natürlich, und dieser Film kam 1942 raus, da war der Zweite Weltkrieg voll im Gange.
Ja.
Und ich fand es auch so interessant, dass es wird ständig auf Konzentrationslager referenziert. Also der Laszlo war anscheinend in einem Konzentrationslager und ist daraus geflohen. Und man muss sich halt auch vorstellen, dass zu dem Zeitpunkt noch niemandem klar war, wie schlimm diese Konzentrationslager waren und dass da wirklich Juden oder andere oder halt einfach unliebsame Menschen massenweise umgebracht wurden. Das war halt damals in dem Ausmaß noch gar nicht so klar. Das wurde ja erst nach dem Zweiten Weltkrieg alles so wirklich bekannt. Und das muss man sich auch immer vor Augen führen, wenn das heißt, ja, ich war in einem Konzentrationslager und ich bin daraus geflohen. Also dass das mehr so wie ein Gefängnis wirkte damals als so ein Vernichtungslager. Ne? Ja, genau. Und dass man, also dieser Film wird auch oft als dieser Beginn gezeichnet, wo Hollywood dazu benutzt wurde, politische Agenden zu promoten. Also das war so das erste Mal, dass Hollywood als politisches Instrument eingesetzt wurde. Natürlich, weil in Casablanca hier der Amerikaner, der dann den Leuten zur Flucht verhilft, und diese bösen Deutschen, die immer nur gemein sind und Leute verhaften, und die Franzosen, die eigentlich nur das machen, was die Deutschen tun, und der Franzose, der dann halt auch am Schluss bekehrt wird. Also es ist eine sehr starke politische Agenda drin, die heute natürlich sehr eindeutig ist. Also Deutsche bösen Amerikaner, gut, damit können wir uns recht abfinden, aber damals war das halt noch wirklich hochaktuell.
Ja, was Neues, also, ne?
Ja, der Zweite Weltkrieg war halt noch mitten im Gange, und Hitler war halt 15 Jahre davor noch irgendwie Time Man of the Year oder jedenfalls in der Auswahl gewesen. Also dieser Film hatte auch eine sehr starke politische Wirkung.
Ja, ich meine, also auf der anderen Seite muss man halt... Entschuldigung.
Okay, dann bring du jetzt erstmal noch was. Ich will dann den Film noch übers Knie loben, über den Klee loben.
Okay, es war halt auch irgendwo eine Art von Propaganda, muss man schon sagen, halt von der anderen Seite. Halt trotzdem irgendwo, also ich habe ja schon ein bisschen was von dem Film mitbekommen, auch im Vorfeld. Und ja, wie gesagt, ich bin jetzt doch echt gespannt drauf, also ich muss ihn mir unbedingt angucken.
Ja, das Drehbuch wurde auch natürlich von Hollywood selber, also von einer Organisation in Hollywood, aber trotzdem wurde zu einem der besten Drehbücher aller Zeiten gewählt, und der Film ist auch immer, also wenn es um die besten Filme aller Zeiten geht, dann ist Casablanca mindestens in den Top 10, und nachdem ich den Film gesehen habe, würde ich sagen, dass das nicht unberechtigt ist. Also das ist halt schon ein sehr gut ausgearbeiteter Film. Aus heutiger Zeit würde man sagen, so Frauenrollen und so, da war es nicht so weit her. Also den Bechdel-Test besteht jetzt Casablanca nicht. Aber von den Figuren, auch vom Setting, also wie schon gesagt, das Café super toll eingeführt mit den verschiedenen Leuten, die dort sind, diesem Casino, diesem Roulette, wo dann auch immer so impliziert wird, dass Rick halt, wenn er Leute mag oder wenn er Leute beeinflussen will, dass die dann halt einfach beim Roulette gewinnen. Und auch diese Figuren und die Dialoge, das ist schon alles sehr, sehr gut. Auch, also nicht nur für die Zeit, sondern auch im Allgemeinvergleich hat mir das schon sehr viel Spaß gemacht, diesen Film zu schauen. Und er ist auch nicht so lang, das hat man ja heute auch nicht mehr. Der geht knapp 100 Minuten und hat kaum Längen, was man ja heute noch nicht so gewohnt ist. Da ist man ja erwartet, dass ein Film mindestens 2 Stunden geht, also so ein Spielfilm. Und Casablanca hat auch eine sehr angenehme Länge, also das bringt ihm auch nochmal sehr viel Positives ein.
Und ich finde halt, bei solchen Filmen sollte man das auch zum Beispiel mit dem Bechdel-Test nicht ganz so ernst nehmen, weil das war halt einfach noch eine andere Zeit, und wenn der Krieg noch voll am Brennen ist, hat man wahrscheinlich auch andere Probleme, als sich über Frauenrechte Gedanken zu machen. Da brennen erstmal andere Sachen schärfer unter den Nägeln. Und sie thematisieren ja auch einiges, was nicht so in Ordnung ist. Gerade das mit dem zum Beispiel, mit dem schwarzen Pianisten, der da geflohen ist. Da steckt ja schon einiges trotzdem an Message dahinter.
Naja, also ich finde diese Ausrede, das war einfach eine andere Zeit, finde ich etwas falsch. Also würde ich jetzt nicht immer anbringen. Damit kann man sehr viel auch einfach unter den Teppich kehren. Ich finde, man sollte, auch wenn es ein Film von 1942 ist, ihn auch unter solchen Gesichtspunkten betrachten. Und ich finde schon, dass das wichtig ist, dass man dort auch sich die Frauenrollen anschaut und dass man das auch vielleicht kritisiert. Weil auch wenn es eine andere Zeit war, sollte man trotzdem das in Betracht ziehen. Also für mich ist es einfach eine Ausrede zu sagen, es war eine andere Zeit, sondern man muss das auch mit einbeziehen, und dann hat der Film kann halt nichts dafür. Er hat halt einfach, man hat einfach nicht das Verständnis dafür, aber trotzdem sollte man sich das doch schon in Betrachtung ziehen, wenn man den Film bewertet. Ja, das war mein Statement dazu.
Ja, also ich sehe es vielleicht sogar ein Stück weit ähnlich wie Erik, also ja klar, ich meine, die Filmemacher waren sich vielleicht auch bestimmten Dingen einfach des Zeitgeists wegen nicht bewusst. Und also Erik hat schon recht, wenn er meint, war eine andere Zeit, und es brannten halt andere Sachen doch sehr viel mehr. Wobei das auf der anderen Seite im Umkehrschluss natürlich dann also wieder so das Ganze, die Feminismus-Diskussion und sowas wieder mehr in Richtung First World Problems zieht, was halt auf der anderen Seite eigentlich gut ist.
Was sagen, dass damals andere Dinge wichtiger waren, ist natürlich auch falsch. Also,
ja.
Also ich sage mal so, Frauenrechte wurden damals auch schon diskutiert.
Ja, das wäre gerade die Frage, die mir gerade gekommen ist. Also wie war es denn da überhaupt damals mit wegen Frauenrechtsbewegungen und so etc.?
Ja, also gerade im Zweiten Weltkrieg haben die Frauen ja sehr viel mehr Zugewinn bekommen. Also sie mussten, also gerade in Amerika ist es halt so, dass Frauen in die Fabrik, oder auch in Deutschland, Frauen in die Fabriken gehen mussten, weil die Männer im Krieg waren. Und das hat auch vieles in Bewegung gesetzt. Also das war halt so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Männer alle zurückkamen, aber jetzt auf einmal die Frauen die Arbeitsplätze besetzt hatten und die auch nicht so leichtfertig ihren Arbeitsplatz wieder aufgeben wollten. Und daraus ist halt auch die Frauenrechtsdiskussion in den 50er und 60er Jahren entstanden, die dann subsequent die sexuelle Revolution in den 70ern ausgelöst hat oder in den 80ern. Also also gerade in den 50er Jahren darf man sich das nicht so vorstellen wie bei Mad Men, also dass alle Frauen unterdrückt waren oder gerade, dass die Medien das propagiert haben, wenn man sich so Zeitschriften aus den 50er Jahren anschaut, also so Reader's Digest, also so Frauenzeitschriften, klassische Frauenzeitschriften, da wurde sehr viel darüber berichtet, wie Frauen eine Karriere haben, wie Frauen ihren eigenen Weg verfolgen und größtenteils diese konservative Kritik, dass Frauen sexuell passiv sein sollen, an den Herd gehören, sich um die Kinder kümmern sollen, das kam hauptsächlich aus der antifeministischen, also Forschung, also so, es gab eine berühmte Psychologin, die halt sehr antifeministisch war, aber wenn man sich die Massenmedien der 50er anschaut, da gab es auch viel Empowerment von Frauen. Und deswegen würde ich sagen, dass Frauenrechte in den 50er bzw. in den 40er Jahren nicht so unwichtig war, wie man vielleicht heute glauben mag.
Ja, der Film ist aber halt erstmal Anfang der 40er und das sind dann ja schon noch 10 Jahre bis zu den 50ern.
Naja, aber in den 40ern haben halt die Frauen begonnen, in den Fabriken zu arbeiten. Natürlich aus einer Notsituation heraus, aber es hat ihnen, es wurden da andere Möglichkeiten erschlossen. Und es ist halt Hollywood und Hollywood ist ja bis heute immer noch sehr konservativ eingestellt. Und Ingmar Bergman war natürlich eine Schönheit und ein Filmstar. Und ja, wir haben ja heute noch einen Film, wo es komplett anders ist. Da haben wir sozusagen das Positivbeispiel an Frauenrollen. Und ich will mich jetzt auch gar nicht auf diese Diskussion von Frauenrollen in Casablanca versteifen. Ihr habt natürlich recht. Man kann es nicht so hart nehmen, aber ich wollte einfach nur mal sagen, dass dieses Argument, das war eine andere Zeit, dass das zu überbenutzt wird und dass man das, also ich lasse das einfach nicht mehr gelten. Okay. Dass man halt so eine Diskussion auch führen muss, auch wenn es um Casablanca geht.
Ja klar, warum nicht? Also.
Ja.
So, kann ich dann jetzt über den Klee loben?
Ja, tu das.
Moment, ich muss mein Mikro noch muten. Lehne mich zurück.
Weil was mir an dem Film äußerst gut gefallen hat, zum Beispiel ist die Liebe zum Detail. Also das fängt an von den Charakteren, die so gut gezeichnet sind und dass man die ganze Stimmung wirklich über den ganzen Film so gut mitnehmen kann. Die Stimmung in der Bar, die Stimmung in der gesamten Stadt hat man ja auch am Anfang auch mitbekommen und ja, und auch diese gewisse Bedrohung, die zum Beispiel von den Deutschen ausgeht, immer wenn sie in der Szene sind. Das ist auch noch was mir daran gut gefallen hat, weil wir ja letztens schon mal das hatten, Deutsche in englischen Filmen, also dass die deutsche Sprache da ja ziemlich verguckst wird manchmal. Und hier haben sie es wirklich gut getroffen, wo sie das mit den die Szene in Frankreich hatten und mit den Polizeisirenen oder was das sein soll, Kriegssirenen, ja, verlasst die Stadt, sonst werdet ihr mit niedergebombt und ja, aber das war halt klares Deutsch, es war noch nicht mal ein amerikanischer Akzent drin und es war wirklich Grammatik, wie wir sie benutzen würden. Das fand ich schon bemerkenswert bei vielen Glanzleistungen, die da heutzutage so auf dem Tableau sind.
Man darf ja auch nicht vergessen, dass viele deutsche Juden, die aus Deutschland geflohen sind, in Hollywood Erfolg hatten und es wahrscheinlich gerade zu dem Zeitpunkt sehr viele Deutsche gab, die in Hollywood mitgemischt haben und dadurch auch die deutsche Sprache sehr gut einbringen konnten.
Kann ich die Trivia vielleicht nochmal gerade kurz rausgraben? Ja, tatsächlich, also viele der Nazis sind wirklich von geflüchteten Juden gespielt worden, deswegen konnten die einfach sehr, sehr gut Deutsch und haben quasi eigentlich ihre Muttersprache gesprochen.
Ja, daher, also ich würde einfach sagen, dass zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich diese Awareness für deutsche Sprache in Hollywood höher war, als sie je zu einer anderen Zeit war. Weil einfach sehr viele Deutsche geflohen sind aus Deutschland und in Hollywood, also dieses Hollywood, das da von vielen deutschen Juden mitgemischt haben, das kommt ja auch nicht von ungefähr, dass Hollywood heute so jüdisch dominiert ist, weil ja einfach viele deutsche Juden geflohen sind.
Es muss da wohl in dem Film, also was ich jetzt so beim Trivia-Lesen noch gefunden habe, in dem Film wohl ein Lied geben, was wohl die Wacht am Rhein oder The Watch on the Rhine.
Ja, genau.
Heißt. Es gibt und viele der Extras, also der Nebendarsteller, müssen wohl bei dem Lied wirklich Tränen in den Augen gehabt haben, weil es eben ja quasi Musik aus eigentlich der ursprünglichen Heimat gewesen ist. Und ja.
Ja, es gibt eine sehr, ja, eigentlich eine sehr wichtige Szene. Die Deutschen singen diese Am Wacht am Rhein-Lied und Rick kommt dann rein, sieht das und fordert die Big Band auf, die Marseillaise zu spielen. Und da das natürlich der Großteil des Cafés Franzosen waren, haben natürlich dann das komplette Café ist aufgesprungen und hat angefangen, die Marseillaise zu singen. Und es gab dann so eine Art Battle der Bands und dann haben die Franzosen gewonnen und die Deutschen mussten sich halt geschlagen geben, was dann General Strasser dazu veranlasst hat, Renault zu sagen, er solle das Café schließen unter irgendeinem Vorwand. Und daraus entstand diese Szene, es gibt hier Glücksspiel, ich bin empört. Also Renault braucht halt irgendeinen Vorwand, um dieses Café zu schließen.
Geld noch einen Sack.
Ja, genau. Und dann, hier ist ihr Gewinn, Sir. Ach, dankeschön. Also, ja, das war halt, daraus hat sich halt diese Szene entwickelt, die anscheinend Fefe so sehr mag.
Ja, halt mit so einer offensichtliche Bigotterie und ja.
Ja, natürlich, ist ein sehr schönes Beispiel, aber genau, das hat sich halt aus dieser Szene entwickelt, wo die Deutschen die Wacht am Rhein singen.
Wie fandest du denn die Auflösung am Ende?
Die Auflösung, ja, es war halt ein klassisches Happy End.
Es ist ja eigentlich das klassische Happy End, oder?
Ja. Also, ich hatte halt erst wirklich gedacht, er verkauft jetzt da Laszlo ins Konzentrationslager. Also, ich war mir da nicht ganz sicher, ob die Motive von Rick. Aber es war dann doch sehr interessant, auch diese Flugzeuge im Nebel, das war halt auch sehr viel Film-Noir-Stimmung und ja, dass dann der böse Nazi-General am Ende erschossen wird und dadurch halt Rick die Möglichkeit zur Flucht gegeben wird, das war halt eine schöne Auflösung und ja, das ist halt alles sehr smooth gewesen. Es gab jetzt irgendwie nicht den großen dramatischen Showdown, sondern es war einfach, also diese Geschichte hat sich halt schön ausgespielt.
Ja, das fand ich auch schön, wie der Film dann so ein bisschen am Ende meine Erwartungen auch gebrochen hat. Weil während dem Film hatte ich schon manchmal so ein bisschen das Gefühl, eher so ein klassisches, dramatisches Theaterstück zu sehen, anstelle wirklich einen Film. Und dann hat es aber damit so gebrochen, weil Dramas enden ja für gewöhnlicherweise anders. Also da geht es ja dann viel dramatischer am Ende zu, mit allen Leuten, die sterben und etc.
Ja, und es war mehr so ein klassischer Liebesfilm, also dieses Liebesdreieck, das sich dann sehr gut aufgelöst hat und es nicht in einem großen, es ist so dieser dramatische Showdown, dass jetzt irgendwie Rick Laszlo erschießt oder ihn erschießen will, sondern einfach, dass Rick, ja im Innersten, wie Renault immer sagt, ein Sentimentalist ist und eigentlich das Gute will, auch immer, wenn er sehr emotionslos und unparteiisch tut und ja, das hat sich dann, also das war hier Tschechows Löffel, also dass man führt etwas nicht ein, um es dann nicht zu benutzen und dieses Sentimentale, was dann Renault immer in ihm wachkitzeln will, das hat sich dann in dieser Szene ausgespielt.
Ja. Gerade schon alleine diese Endszene wird ja so oft persifliert mit von wegen, das ist der Beginn einer sehr guten Freundschaft und allem Möglichen.
Ja, das ist natürlich auch ein berühmtes Filmzitat. Ja, ich fand die Musik auch sehr schön. War natürlich sehr dramatisch, aber hat ja dann auch diese, also am Anfang diese erst arabische Musik, die dann in die Marseillaise umgeht und dann halt diese klassische Film-Noir-Musik und diese Piano-Lieder, das hat halt auch hat auch sehr viel zu der Stimmung beigetragen, die dieser Film transportiert.
dieses As Time Goes By, das fand ich auch sehr schön.
Ja, wurde ursprünglich für ein Musical komponiert in den 30er Jahren, aber wurde halt auch erst durch Casablanca berühmt. Also davor war dieses Lied auch eher unbekannt.
Ich muss ja sagen, dass ich da so aus meiner Kindheit so eben diese Textzeile, also dieses Blade Against Them und eben This Time Goes By, noch meine Kindheit aus einem Lied kennen von, ich glaube, City, eben Blade Again, was halt auch ein fieser Ohrwurm ist. Und ja, also noch lange bevor ich eigentlich wusste, wo das eigentlich hingehört. Und
stimmt, mir fällt gerade ein, welches Lied du meinst.
Played against again and again. Ja, der Typ mit der Badekappe.
Ja, also Casablanca, ein wirklich sehr schöner Film. Also ich würde sagen, wir geben ihm 5 von 5, also ich gebe ihm 5 von 5 Ausreisevisa. Was ist denn euer Fazit?
Ja. Also ich sag mal so, um es kurz zu machen, meins ist halt noch pending, weil ich ihn eben noch nicht gesehen habe. Aber ich gucke mir auf jeden Fall an. Vielleicht reiche ich dir ja dann auch audiotechnisch mein Fazit vielleicht noch nach. Mal schauen.
Das ist so ein Film, wo ich mich ein bisschen schwer tue, da es in irgendeine Punktebewertung oder irgendwas reinzubringen. Aber bei wer das bei Papers, Please, würde auf alle Fälle die Papers bekommen. Genau. Und ausreisen dürfen.
Ich habe ja bei Once Upon a Time in the West nicht die volle Punktzahl gegeben, weil er mich nicht, hat mich nicht 100% überzeugt. Aber dieser Film war wesentlich, einfach von der Zusammensetzung. Hat sich wie aus einem Guss angefühlt. Das war einfach ein Rutsch, in dem dieser Film passiert ist. Und das hat mir auf irgendeine Weise schon sehr gut gefallen. Also der Film in sich ist einfach sehr stimmig.
Das mit dem keine Längen kann ich auch nochmal extrem bestätigen. Ich hatte nach gefühlt nur der ersten Viertelstunde mal auf die Uhr geguckt und dann war der Film schon wieder fast vorbei. Also
ja, wie gesagt, nur 100 Minuten, das haben wir heute nicht so oft.
Aber dann doch recht kurz, weil ich meine, gerade mit eben dem letzten Filmklassiker hatten wir es ja gehabt, dass der Film ja schon so ein bisschen seine Länge hatte und sehr, sehr ruhig und langsam erzählt worden ist. Ne?
Ja, und das war halt so ein, das ist halt so ein klassischer Film, wo es einfach darum geht, die Handlung voranzutreiben. Also es gibt halt auch Filme, wo auch sehr viel auf Atmosphäre gelegt wird und gerade bei Once Upon a Time in the West geht es auch sehr viel um Stimmung und Atmosphäre und Suspense aufzubauen und das ist ja bei Casablanca gar nicht. Da wird ja nicht wirklich lange irgendwelche Spannungen aufgebaut oder ja, also wir haben schon so Atmo-Shots, wie ich sie nenne, also wo das Café eingeführt wird, aber die waren auch sehr unterhaltsam, man hatte sehr viel zu sehen und das ist natürlich auch berechtigt, dass solche Filme wie Once Upon a Time in the West sich ihre Zeit nehmen. Dadurch haben sie ja auch ihre Alleinstellungsmerkmale gegeben. Und wenn ich sage, dass ich von Once Upon a Time in the West nicht 100% überzeugt war, das ist natürlich auch immer noch sehr hohes Niveau, was da gemacht wurde. Also ich sag mal so, im Ranking der Klassiker unter sich hat mich jetzt Once Upon a Time wirst nicht 100% überzeugt, aber so im Allgemeinen ist natürlich immer noch ein sehr guter Film, aber Casablanca es war einfach so ein Rutsch, in dem dieser Film passiert ist und man hat sich einfach gefreut, diesen Film zu sehen und ihn so auch in so einem nostalgischen Film-Noir-Gefühl zu schwelgen.
Was mir noch bei dem Film halt so extrem gut gefallen hat, ist, dass er einfach von vorne bis hinten Stil hat. Die Leute sind gut gekleidet, die haben alle Anzüge an und ach, das ist echt, ich finde das schön so, wenn Leute Anzüge anhaben.
Übrigens, Christopher, warst du jetzt gerade mit deinem Ansatz, den du jetzt bringen wolltest, von wegen Establishment-Shot, warst du gar nicht so falsch, das heißt wirklich so. Also, wo du praktisch erstmal eine Handlung aufbaust und establishst, also deine Atmo-Shots.
Also, wenn wir jetzt zurückgehen in diese Szene bei Once Upon a Time in the West, wo die Familie umgebracht wird auf der Farm, da haben wir minutenlang wahrscheinlich nur das Grillen der Zirpen. Und immer wieder, wie der Farmer halt wartet und hört und dann kommt nichts. Und bei Casablanca haben wir halt sowas gar nicht.
Also wobei da vielleicht sogar noch eher ganz am Anfang hier diese ganze Szenerie an dieser Bahnhaltestelle, an diesem Bahnhof da, noch eher sehr, sehr gut. Also das ist halt wirklich das Paradebeispiel für Establishment Shot. Ganze Szenen, die minutenlang einfach bloß eine Spannung aufbauen und das sehr, sehr passiv, einfach durch Anwesenheit von speziellen Figuren. Ja.
Ich bin auf alle Fälle begeistert, was uns so bisher schon empfohlen wurde, und freue mich schon auf die nächsten Empfehlungen, die da reinkommen. Da kann ja noch einiges passieren.
Also ihr habt bisher euch immer sehr gut entschieden für Filme. Wir haben ja mittlerweile auch so unsere kleines Repertoire an Filmen, die wir gerne schauen würden. Aber wir wollen natürlich da auf eure Empfehlungen bauen.
Man muss allerdings auch sagen, dass unsere Zuhörer doch sehr, sehr wohlwollend mit uns gewesen sind.
Ja, also
sie haben uns immerhin noch nicht Phantom Menace vorgeschlagen. Sie haben uns immerhin noch nicht Phantom Menace vorgeschlagen.
Das ist ja die Androhung, wenn uns jemand was vorschlägt, dann werden wir Phantom Menace schauen.
Das ist deine Androhung.
Ich
finde, bis jetzt waren die Zuhörer wirklich sehr, sehr wohlwollend mit uns und haben uns wirklich überhaupt nicht betrollt mit irgendwelchen ganz, ganz fiesen Zeug.
Ja, das würde ich auch merken, das würde ich dann sofort ablocken, wenn es dann irgendwie Sharknado geht oder so.
Nein!
Das wäre ja auch noch kein Klassiker.
Ja, aber ist noch nicht 15 Jahre alt, von dem her.
Aha.
Jetzt bringt die Leute nicht auf Ideen.
Wir werden wahrscheinlich die nächste Filmklassiker-Rubrik erst im August machen können, da wir ja im Juli gar nicht senden, beziehungsweise dann auf Podstock sind.
Wie bitte? Wir machen im Juli halt unsere Geburtstagssendung.
Genau, im Juli haben wir die Geburtstagssendung, dann ist Podstock schon 2 Wochen danach und wir werden wahrscheinlich dann erst in der zweiten Sendung im August Filmklassiker besprechen können, aber dann habt ihr doch noch mehr Zeit, uns tolle Filmklassiker vorzuschlagen und genau, wir hoffen, dass ihr da sehr viele Vorschläge gibt und wie ihr merkt, bis jetzt waren wir immer zufrieden mit euch. Das war's für dieses Thema. Ich hoffe, wir haben diese Kategorie zu eurer Zufriedenheit abgeschlossen. Wir wollen ja versuchen, immer unsere Kategorien oder diese Sendungen zu verbessern. Wenn ihr jetzt zu strukturellen Aufbau etwas hinzuzufügen habt, dann könnt ihr das auch gerne sagen. Dann hören wir auch gerne auf dieses Feedback.
Wenn wir was vergessen haben, könnt ihr es ja in den Kommentaren einfach mal ansprechen.
Genau, wenn ihr irgendwie eine andere oder eine neue Meinung zu diesem Film habt, gerne in die Kommentare schreiben, oder wenn ihr noch Hinweise oder Kritik habt, auch gerne in die Kommentare. Und wenn ihr zwei jetzt nichts mehr zu diesem Film zu sagen habt, würde ich sagen, wir gehen weiter.
Ja, ich ja sowieso nicht, ne? Weil ich habe mir ja noch nicht.
Ja, Erik?
Jo, gehen wir weiter.
Gut, dann